Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge von Sexologie, Wissen macht Lust. Ich bin Melina und heute sprechen wir über etwas, das fast jede und jeder kennt und das einen mitten ins Herz trifft. Trennung, Liebeskummer, Herzschmerz. Vielleicht erinnerst auch du dich an deine letzte Trennung, dieses Gefühl von Leere, schlaflosen Nächte, das unaufhörliche Gedankenkarussell, vielleicht literweise Ben & Jerry's im Pyjama auf der Couch, während im Hintergrund die Schnulzen laufen, die dich so richtig zum Heulen bringen. Und nein, das ist nicht nur ein Hollywood-Drehbuch für Bridget Jones. Studien zeigen, Trennungsschmerz aktiviert im Gehirn dieselben Regionen wie körperlicher Schmerz. Kein Wunder also, dass es sich anfühlt wie ein Bruch, nur eben im Herzen. Aber nicht jede Trennung endet in Tränen. Viele Menschen erleben Befreiung, Wachstum und Neuanfang. Psychologische Forschung zeigt, Trennung kann Raum schaffen für Selbstreflexion, neue Autonomie und persönlichen Aufbruch. Andere lernen, sich selbst besser kennenzulernen oder gewinnen Klarheit darüber, was sie wirklich wollen. In dieser Folge schauen wir hin, warum tut Trennung so weh? Wie erleben wir Trennungen? Welche Phasen durchlaufen wir? Was machen laut Statistik Männer und Frauen vielleicht unterschiedlich? Und vor allem, welche Strategien helfen wirklich, um da wieder rauszukommen? Mit mir auf der Suche nach Antworten, wie immer, die Master-Sexologin Caro.
Hello. Ja, das ist nicht ganz so ein schönes Thema wie sonst, aber ganz, ganz ein wichtiges, was du da vorbereitet hast.
Wir sind auch so ein bisschen eher in Kuschellaune. Ist das auch vielleicht im Wetter geschuldet mit Tee heute?
Ja.
Also auch ein Getränk, das wir gern haben. Nicht unser Lieblings, aber kann man machen.
Aber mit, ne? Trinken so. Und ich habe eine Pride and Prejudice-Tasse, ja, die irgendwie passt und auch nicht.
Ich habe mich schon lange gefragt, woher die eigentlich ist.
Das ist ein Geschenk von meiner Tante. Und die habe ich wirklich mal bekommen nach einer Trennung. Und sie hat gesagt, ich finde den schon noch mein Mr. Darcy.
Oh, ja. Mega schön.
Ja.
Wenn wir gerade bei deinen Real-Life-Stories sind, Caro, zum Einstieg würde mich interessieren, gibt es eine Geschichte, vielleicht aus deinem Praxisalltag oder auch aus deinem näheren Umfeld, die für dich besonders gut zeigt, wie vielschichtig Trennungen sein können? Vielleicht etwas, das uns einen Einblick gibt in die verschiedenen Facetten von Liebeskummer, bevor wir dann tiefer ins Thema einsteigen. Mhm. So ein kleiner Hook sozusagen.
Ja, also für mich sind Trennungen genauso individuell und vielfältig wie Liebesgeschichten selber. Also ich glaube, keine ist gleich wie die andere. Und ich habe sowohl selber, muss ich sagen, wie auch in meinem Umfeld, wie auch in der Praxis, glaube ich, schon jegliche Varianten erlebt. Also wirklich von absoluter Erleichterung und dem Gefühl von Freiheit, Befreiung bis hin zu ja, absolut verzweifeltem Schmerz, dass man sich kaum vorstellen kann, ohne die Person weiterzuleben, bis zu Wut, Aggression, Hassgefühl gegenüber der anderen Person, bis zu einfach freundschaftlichem Auseinandergehen und sagen, es war eine schöne Zeit und wir halten das in Ehre. Und da dazwischen gibt es natürlich noch jegliche andere Facetten auch. Und ich finde das so ein spannendes Thema, wo eben wie jede Liebesgeschichte ist auch jede Trennung einzigartig.
Sehr schön gesagt. Das ist jetzt auch wirklich ein guter Türöffner, nochmal um zu präzisieren, um was es heute geht. Also heute geht es jetzt nicht vorrangig um Trennungen, die einvernehmlich passieren und man gibt sich einen Handschlag und tätowiert sich noch den Namen vom anderen. Das war schön, weiter geht's. Heute soll es eher um Trennungen gehen, die mit Liebeskummer kommen, die mit Schmerz kommen, die ein bisschen schwieriger zu verarbeiten sind, weil wir ein bisschen erklären wollen, warum ist das so und eben, was kann man tun, damit es einem besser geht. Also falls ihr gerade eine Trennung hinter euch habt oder jemanden kennt, der mittendrin ist oder kurz danach, leitet doch diese Episode gerne weiter und helft anderen damit. Ich möchte gerne zu Beginn mal klären, warum Trennung so wehtut. Also gerade wenn man die Person ist, die es nicht klar hat für sich, oder warum man sich trennen sollte, oder wenn die andere Person die Entscheidung einem abgenommen hat, im Sinne von, ich war nicht Teil der Entscheidung, ich wurde getrennt, dann ist Trennung eben nicht einfach nur das Ende einer Partnerschaft, sondern sie trifft viel tiefer. Und reißt sehr häufig alte Wunden auf, die wir haben. Die da sind Verlustängste, dann das Gefühl oder die Gedanken, nicht genug zu sein oder so tief verankerte Glaubenssätze aus der Kindheit. Ich werde ja sowieso nur geliebt, wenn, oder Liebe muss man sich verdienen oder vielleicht auch so Teenagerbeziehungen. Ich werde ja sowieso verlassen. Und Psychologinnen beschreiben das so: In einer Trennung meldet sich häufig unser inneres Kind. Diese jüngere Version von uns erinnert sich beispielsweise daran, wie ja in manchen Fällen Liebe einfach unsicher war und wie wir kämpfen mussten, um überhaupt gesehen zu werden von Mama oder Papa. Oder wie Zuneigung stark an Leistung oder an Bravsein gekoppelt war. Und genau dieses Wiederaufleben verstärkt den Schmerz so enorm, weshalb Liebeskummer so existenziell und überwältigend wirken kann.
Ich glaube, das wird auch oft zusammengefasst, so unter dem Stichwort Selbstwert, oder? So, dass es eben eine Selbstwertverletzung ist, dass ich fühle mich so, als ich bin es nicht wert, dass man mich liebt, ich bin es nicht wert, dass man bei mir bleibt, dass man um mich kämpft, dass man mich im Leben will haben und dass man es eben so zu sich nimmt, so eine Zurückweisung von einem selber. Und
genau.
Ganz oft ist es ja aber so bei Trennungen, dass das eigentlich gar nicht so viel mit der anderen Person zu tun hat. Also, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Aber dass man es eigentlich eben zu sich nimmt und an den eigenen Wert koppelt. Und die Selbstwertverletzung, die ist eben so brutal und tut so weh. Und die ist eben wirklich meistens, wie du gesagt hast, aus der Kindheit noch.
Genau. Und die Schmerzen, die wir empfinden, wenn eben dieser Selbstwert so verletzt ist, passieren auf zwei Ebenen. Im Körper passieren messbare Veränderungen. Zum einen mal im Gehirn werden gewisse Schmerzareale aktiviert und das zeigen Studien sehr, sehr deutlich, dass der Verlust einer Beziehung oder eines geliebten Menschen dieselben Hirnregionen aktivieren wie körperlicher Schmerz oder auch wie ein Drogenentzug. Deshalb kann man sagen, Herzschmerz oder Liebeskummer ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Schmerz. Dann Dopaminentzug. In einer Beziehung ist Dopamin unser Glücksbote, sehr reichlich vorhanden meistens oder im besten Fall. Und mit dem Ende der Beziehung sinkt dieser Spiegel eben drastisch ab. Und für die die Trennung unvorhergesehen kommt, eben auch viel zu spontan. Und das fühlt sich dann an wie der Entzug. Also als würde man von heute auf morgen seine geliebte Droge nicht mehr bekommen. Und gleichzeitig gehen aber die Stresshormone hoch. Die sind buchstäblich im Höhenflug. Sowohl Cortisol als auch Adrenalin steigen an, was dann bei vielen zu Herzrasen, Schlafproblemen und dieser inneren Unruhe kommt. Manche erleben zusätzlich Magenbeschwerden oder Kreislaufprobleme.
Ja, was ich in dem Zusammenhang auch gelesen habe, ist, dass sich wie das ganze Nervensystem eigentlich daran gewöhnt hat, dass die andere Person Teil ist von deinem Leben. Und dass die andere Person mit dir durchs Leben geht, sich mit dir reguliert. Also beispielsweise auch, keine Ahnung, wenn du gestresst bist oder Angst hast oder traurig bist, dass die Person da ist und sich mit dir reguliert.
Ja.
Und dass dein ganze System eigentlich wie nicht darauf eingestellt ist, dass die andere Person jetzt weg ist. Und deshalb der ganze Körper eigentlich wie so ein Aufruhr und eben ein Ausnahmezustand ist. So, hey, hallo, hier stimmt etwas nicht. Das ist so Alarm.
Ja.
Und dass das deshalb so einen Einfluss hat auf all die Sachen, eben Magen, Schlaf, Stresshormone und.
Genau. Und du hast vorhin schon angesprochen, also jetzt haben wir ja gerade so die körperliche Ebene diskutiert. Auf psychologischer Ebene ist genau, was du erwähnt hast, Selbstwerterschütterung ein Riesenthema. ich muss sagen, ich kenne niemanden, der Liebeskummer hatte, der sich nicht gefragt hat, bin ich vielleicht nicht genug? Oder was stimmt mit mir nicht? So, und das nagt unglaublich am eigenen Ich oder sich in dem Moment immer wieder glaubhaft zu sagen, nein, ich bin genug, ich bin wunderbar, wie ich bin und in der Konstellation sollte es jetzt nicht sein. Das fällt gerade am Anfang unfassbar schwer. Umso wichtiger ist es, und da gehen wir nachher nochmal im Detail drauf ein, dann an dieser Stelle eben den Selbstwert ganz bewusst zu stabilisieren und zu stärken. Dann kommt noch der Parameter Angst und Unsicherheit dazu. Also alle möglichen Pläne, Routinen, gewohnte Nähe brechen weg. Gerade wenn wir von einem Paar sprechen oder von einer Konstellation, die sich einen Wohnraum teilt oder Menschen, die gemeinsam Kinder haben, die gemeinsam ein Business haben. Sehr gut nachvollziehbar, dass da plötzlich ganz viel neue Ausrichtung erforderlich ist. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die traumatische Dimension, weil für manche Menschen dieser Schmerz die Tiefe einer seelischen Traumatisierung erreichen kann. Es gibt einen Psychiater und Psychosomatiker aus Heidelberg, Günther Seidler, und der hat gezeigt, dass Liebeskummer tatsächlich Symptome einer Traumafolgestörung hervorrufen können. Von innerer Unruhe bis zu Dissoziation, bis hin zu Zuständen, die ja einer posttraumatischen Belastungsstörung ähneln. Er spitzt so ein bisschen zu in einem Interview und sagt, ja, eigentlich bis zum Tode. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil da machen wir eher ein ethisches Thema auf. Aber Fakt ist, im Extremfall kann Liebeskummer körperlich lebensbedrohlich wirken. Es gibt auch das sogenannte Broken Heart Syndrome, was sich für Betroffene angeblich wie ein Herzinfarkt anfühlt, also mit Brustschmerzen, Atemnot, Todesangst. Ja, und dann ist es eigentlich kein Wunder, dass viele Betroffene berichten, wenn Liebeskummer so stark ist, dass er die Gedanken auch nur noch kreisen, unaufhörlich, Konzentration fällt schwer, Leistung im Job, Schule, Studium sinkt, Appetitlosigkeit oder im Gegenteil sehr exzessives Essen, Rückzug, Antriebslosigkeit, manche werden super traurig, verzweifelt, andere aggressiv, zynisch. Also Liebeskummer, starker Liebeskummer hat sehr, sehr viele Gesichter und wird gesellschaftlich oft unterschätzt.
Ja, mega.
Hast du eine Hypothese, warum das so ist?
Ja, so gesellschaftskritische Auseinandersetzung. Und zwar habe ich das Gefühl, dass man Liebeskummer oft wiederum mit Frauen assoziiert. Weil das ist ja so das klassische Bild, oder, so, wo vermittelt wird, so, du siehst eine Frau, eben so Bridget Jones-mäßig, du siehst eine Frau heulend auf dem Sofa, am Glasse essen, am Schnauzen schauen oder irgendwelche Liebeskummer-Songs mitsingen und so. Und so Sachen, Phänomene, wo weiblich konnotiert sind, werden ja oftmals abgewertet. Das ist so eine Komponente. Und das andere ist, dass man es halt in Filmen, in der Popkultur halt auch oft so ein bisschen lächerlich darstellt. Und dass man genau die Sachen, die du jetzt alle aufgezählt hast, die ja ein Fakt sind, was das alles mit uns macht, mit unserem Körper, mit unserer Psyche, dass man dort zu wenig Psychoedukation hat, auch in unserem Leben. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute sind komplett überfordert, auch das erste Mal, wenn sie Liebeskummer haben. Ich meine, das ist schon immer wieder ein Grund, dass Leute Suizid begehen, weil sie dort einfach kein Wissen darüber haben, keine Ressourcen haben, wie sie mit dem umgehen können. Fehlende Informationen. Und ja, ich glaube, es liegt an diesen Parametern.
Mhm. Ja, so ein bisschen, also fast verteufelt.
Ja.
Und in meiner Recherche ist mir aufgefallen, ich habe im Intro ja so ein bisschen ketzerisch gesagt, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja.
Natürlich gibt es keine Unterschiede. Nee. Also es gibt keine einzige Studie, die signifikant nachweist, dass jetzt Frauen stärker oder länger oder was auch immer leiden. Es gibt schon Unterschiede, gerade in der Anfangsphase. Also das wohl schon so, dass in der Tendenz Frauen kurzfristig stärkere emotionale Belastungen erfahren, aber Männer auf gar keinen Fall leichter über Trennung hinwegkommen, sondern ganz andere Strategien und Ausdrucksformen haben. Mhm. Und die eben sehr häufig damit in Verbindung gebracht werden oder erklärt werden, wie eben so der Cis-Mann oder die Cis-Frau sozialisiert sind. Und das ist für Männer heute ein freundlicher Verweis an die Männlichkeitsepisode. Mhm. Aber dass es immer noch nicht normal ist, dass alle Menschen, egal welchem Geschlecht sie angehören, gleich Emotionen leben, gleich weinen, gleich
Lieder.
Ja, leiden mhm. dürfen mhm. und sich gleich freuen dürfen. Genau, also es wird so ein bisschen erklärt. Und das zum Beispiel, das fand ich auch noch spannend, dass Frauen eher häufiger in den Austausch gehen mit engstehenden Menschen im sozialen Umfeld. Mhm. Und dass Männer sich erstmal eher ablenken oder dann so passiv Hilfe suchen, zum Beispiel über Fachartikel, Foren, Zeitschriften, was auch immer. Mhm. Also sich selbst nicht so aktiv am Anfang dem aussetzen oder und dann bei Mama anrufen und bei bester Freundin und bei bestem Freund. Genau.
Und auch da ist ja wieder ein guter Verweis auf die Männlichkeitsepisode, wo wir das ja dort auch schon besprechen, oder?
Ja.
Dass eben so Gespräche und so emotionale Themen leider viel zu selten in Männerfreundschaften stattfinden.
Ja, genau. Ja, ich habe dann auch ein bisschen geforscht, wie lange Menschen so im Schnitt Liebeskummer nach einer Trennung haben. Und auch da, surprise, eine Standardformel gibt es auch hier nicht. Aber ich habe eine...
Aber Charlotte hat doch eine gehabt bei Sex in the City, weißt du noch?
Nein, sag mal.
Sie hätte gesagt, Standardformel ist, du traurig die Hälfte so lange, wie die Beziehung ah, ja. war. Also wenn eine Beziehung ein Jahr war, dann mhm. ist 6 Monate Liebeskummer.
Ja, das könnte man jetzt natürlich herausfinden. Ich habe nur Zahlen, die belegen, wie lange ungefähr die Personen gesuffert haben. Aber wir wissen nicht von den Personen, wie lange es in einer Beziehung war. Wäre vielleicht mal noch interessant. Mhm. Und zwar habe ich eine Umfrage gefunden von Stefanie Stahl. Die haben ca. 1700 Teilnehmende befragt, wie lange sie denn gelitten haben nach der Trennung. Und bei 50% war es ungefähr ein halbes Jahr, bei 28% etwa ein Jahr, bei 16% bis zu 2 Jahren und 2-5% haben gesagt, der Schmerz war quasi endlos oder er ist immer noch da. Hm. Und sie hat jetzt gesagt, entscheidend ist dabei, weniger die Länge der Beziehung als vielmehr die Intensität der Bindung mhm. und die individuellen Themen, die durch die Trennung getriggert werden oder vielleicht auch schon in der Beziehung. Klingt das für dich logisch?
Ja, absolut plausibel, ja. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte, auch in meinem näheren Umfeld, dass zum Beispiel Leute, die aus einer langfristigen Beziehung kommen, dass die viel weniger Liebeskummer haben als zum Beispiel jemand, der aus einer Situationship gekommen ist. Und dort habe ich mir das immer so erklärt, dass eine Situationship ist ja meistens geprägt von eben sehr, sehr starken Emotionen und sehr, sehr viel Dopamin. Eben so das, was du vorher gesagt hast, so typisch für das verliebte Hirn. Und gleichzeitig erlebt man in einer Situationship auch immer wieder einen Kontrollverlust. Also man ist immer wieder so in dem Hoch und auch wieder im Tief, im Hoch und im Tief. Also so typisch eben so das, wie so ein Entzug, den man immer wieder erlebt und dann hat man wieder ein High. Und dass das so intensiv ist und eben so, also man wird richtig süchtig nach dieser Dynamik und dass dann die Highs, die ausbleiben, eben sich wirklich so schlimm und intensiv anfühlen, dass der Liebeskummer wie toll erlebt wird. Obwohl das vielleicht gar nicht so lange ist gegangen, obwohl man nicht mal zusammen ist. Und ich finde, da zeigt sich eben, finde ich genau das, was Stefanie Stahl sagt. Das kommt überhaupt nicht auf die Länge drauf an. Es ist nicht, je länger die Beziehung, desto schlimmer der Schmerz. Sondern jetzt in dem Fall gerade im Gegenteil.
Mhm. Also, ich möchte sehr gerne mit dir als nächstes mal so die typischen Phasen einer Trennung angucken. Und wir wissen alle, eine Trennung ist selten ein sauberer Schnitt wie mit der Schere. Eher wie so ein Wollknäuel, das man langsam auseinanderzieht. An einigen Stellen ein bisschen chaotisch, vielleicht auch verknotet, manchmal schmerzhaft. Man kann aber ungefähr von 4 bis 5 typischen Phasen sprechen, die viele Menschen durchlaufen. Aber Achtung, das ist jetzt kein IKEA-Bauplan, den man von Schritt 1 bis 5 abarbeitet. Das ist mehr so ein, ja, emotionaler Zickzackkurs. Also man springt durchaus mal vor, mal zurück, mal hängt man länger in einer Phase fest. Das ist jetzt mehr so schemenhaft als Beispiel.
Das ist ja wie in deiner Trauerphase, oder? Das ist doch genau gleich.
Genau, ja. Mhm. Ja, genau. Und ich würde immer erst was zu den Phasen sagen und es wäre fantastisch, wenn du vielleicht Beispiele benennen könntest von Menschen, die du kennst oder die du betreut hast, dass so ein bisschen anschaulicher wird. Oder vielleicht auch, was so High- und Lowlights in der Phase sind oder irgendwelche Gedanken, die du gern teilen willst. Mhm. Starten tut's sehr, sehr häufig mit Phase 1, dem Nicht-Wahrhaben-Wollen. So nach dem Motto, das kann nicht sein, er oder sie kommt bestimmt zurück. Was ist denn das für ein Fiebertraum? Und am Anfang schützt sich eben unser Gehirn mit so einer Art Notbremse. Und die heißt Verleugnung. Also wir scrollen dann zum Beispiel durch alte Chats, analysieren nochmal Satzzeichen in WhatsApp-Nachrichten, überlegen, dieses eine Herz-Emoji nicht doch schon der erste Moment war als. Oder im Gegenteil, eigentlich liebt er mich ja noch, weil er hat ja gestern Abend noch das und das und das geschrieben. Und das ist eine ganz normale Schutzstrategie, weil sie verschafft uns Zeit, Kräfte zu sammeln.
Mhm. Ja, was mir so spontan kommt, ist die Sunk-Cost-Fallacy. Das ist ja die Theorie, wo sagt, hey, man hat so viel Zeit, Ressourcen, Energie, keine Ahnung, quasi etwas investiert, das kann man jetzt nicht einfach aufgeben. Mhm. Das kann man jetzt nicht einfach ad acta legen, beenden. Also sei es ein Projekt beim Arbeiten, aber eben auch eine Beziehung. Und dass das ganz oft greift in dem Moment, dass man sagt, hey, aber wir haben doch so viel zusammen erlebt. Mhm. Wir haben irgendwie so viel durchgestanden. Wir lieben uns doch so fest, sind doch so viel Gefühl da und wir haben doch auch Kinder. Oder du kennst die ganze Familie oder wir haben doch Ferien geplant. Weißt du, da kommen so viele Argumente.
Oder das
warum
Haus
das
gekauft.
Jetzt, oder das Haus gekauft oder das gemeinsame Haustier, was auch immer das ist. So, es kommen so ganz viele Argumente, die man reinbringt, dass das, es kann nicht sein, dass wir das jetzt beenden. Wegen Zukunftsplänen, die man hatte, oder wegen den ganzen Sachen, die man schon investiert hat in die Beziehung. Mm. Ich finde, das zeichnet die Phase mega fest aus.
Ja.
Und es ist auch ganz oft so, dass der Mensch, der verlassen wird, dass der all die Argumente eben bringt.
Ja.
Und dass es sehr, sehr viele Diskussionen gibt.
Und eigentlich diese Diskussionen nur teilweise hilfreich sind, weil man ist ja überhaupt nicht empfänglich für die Wahrheit.
Mhm.
Also man hört mit einem anderen Ohr, als eigentlich die Nachricht gesprochen wird.
Ja. Ja.
Und versucht sehr viel rein zu interpretieren und sehr viel, ja. Ich glaube, so ein Riesenelement ist hier die Hoffnung. Da gehen wir später noch ein bisschen näher drauf ein.
Ja.
Phase 2 nennt sich Gefühlschaos. Wenn die Realität durchsickert, kommt die Welle Trauer, Wut, Selbstzweifel. Alles irgendwie durcheinander. Manche heulen zu Adele, Hello from the... So in Dauerschleife. Also so dieses Suhlen in den Songs, die einen noch mehr in die Trauer rein einladen. Andere googeln, Rache ist süß und überlegen, ob man die Zahnbürste des Ex wirklich in die Toilette tauchen sollte. Also vielleicht lieber nicht. Und dazu gesellen sich dann eben diese körperlichen Symptome, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit oder das Gegenteil. Und plötzlich kann man eine schnelle, intime Beziehung mit der Tiefkühlpizza und Bridget Jones bekommen. Und ich glaube, das guckt man sich auch sehr ab in, du hast es vorhin erwähnt, so popkulturellen Bildern.
Mhm. Ja, und ich finde, was in dieser Phase so deutlich wird, ist der Kontrollverlust, den man erlebt durch die Trennung. Oder das Gefühl von, es entgleitet mir alles. Ich habe es nicht mehr im Griff und ich kann auch nichts mehr machen, dass du zurückkommst. Und dann versucht man eben verschiedene Strategien, um mit dem umzugehen. Und eben das kann einerseits so völlig Selbstmitleid sein, bis eben hin zu Rache, zu einem anderen wollen schaden, um eben irgendwie mit dem Kontrollverlust umzugehen.
Ja, und vermutlich in irgendeine Art von Aktivität zu kommen, irgendeine Art von Handlung.
Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das mega typabhängig ist, was du willst, oder? So wie du sonst durchs Leben gehst. Wo du selbst mitlebst, hat halt so etwas ganz Zurückgezogenes und so gegen innen gewandt. Und das andere ist halt mehr gegen außen und in eine Handlung und in eine Aggression. Und ich sage nicht, dass das eine richtig ist und das andere falsch, sondern es ist einfach typabhängig, wie gehst du mit Sachen um im Leben, wo dir passieren und wo du Kontrolle verlierst.
Ja. Und was auch Fakt ist, sehr viele wechseln in der Strategie. Und das ist häufig auch getriggert von, was gerade noch erlebt wird. Also wenn ich zu dir kommen würde in meiner Trauer und du würdest mir sagen, ja, das ist doch einfach ein Riesenarschloch und du hast es nicht verdient und da und entfachst in mir dann auch diese Art von Wut oder Aggression, bin ich ein bisschen von dir angesteckt und es ist mir vielleicht möglich, in diese andere Emotion zu gehen. Wenn ich dann wieder zu Hause sitze und nichts mit mir anzufangen weiß und traurige Lieder höre oder so viel Pizza gegessen habe, dass mir schlecht wird und dann noch so ein kein Wunder, dass man, ja, dass da einfach das Pendulum recht schwingen kann, je nachdem, was so die Erfahrungen sind. Phase 3 nennen wir mal Rettungsversuche, in der man sich fragt, hey, vielleicht lässt sich das Ganze ja doch noch kitten, oder? Und manche fangen dann an zu verhandeln, entweder mit dem oder der Ex oder mit sich selbst. Vielleicht, wenn ich mich ändere oder wenn wir eine Paartherapie machen oder you name it. Also vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Und das kann zwar ein kurzer Hoffnungsschimmer sein oder ein schmerzhafter Umweg zurück in Phase 2.
Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in diesen Phasen die PartnerInnen, die die Trennung ausgesprochen haben, die quasi sich getrennt haben, in dieser Phase mega challenged werden. Weil sie halt mit ganz, ganz vielen Strategien konfrontiert sind, ganz vielen Gesprächen wieder konfrontiert sind. Und für sie ist es eigentlich wie klar, nein, ich will es und das ist das Richtige. Mhm. Aber sie müssen sich wie nochmal ganz aktiv in diesen Prozess begeben und nochmal die Gespräche führen, nochmal ihre Überlegungen teilen und halt ganz viel Nein sagen. Und das wird so als anstrengend empfunden und zum Teil auch mühsam, gerade wenn die andere Person einfach an dem so festklammert und das einfach nicht einsehen will und eben die vielen Rettungsversuche probiert.
Mhm. Ja. Und nicht wenige lassen sich auch auf diese zweite oder dritte oder vierte Chance nochmal ein. In klaren Momenten haben sie es klar, nein. Und in unklaren Momenten oder in, gerade wenn sie in Erinnerung schwelgen oder denk doch an die Kinder, die Katze, das Haus. Ist es das jetzt wirklich wert? Können wir nicht dran arbeiten? Und dann doch, ich benutze jetzt ein Wort, das vielleicht nicht für alle stimmig ist, dass man einknickt und so denkt, ja, vielleicht hast du recht. Kommt der Rettungsversuch nicht zustande oder ist nicht erfolgreich, der kann ja im Zweifel auch erfolgreich sein, rutschen viele in ein Loch. Da sind wir in Phase 4 angekommen, dem sogenannten emotionalen Tief, wo die Symptome so richtig kicken, so richtig unangenehm und nasty werden. Aber gleichzeitig macht der Kopf etwas recht Gemeines, nämlich viele verklären dann die Vergangenheit. Man erinnert sich nur noch an die tollen Sachen. Es war doch so schön, damals, als wir zusammen nur zu zweit auf den Malediven waren. Damals, als wir bei der Erstkommunion meiner Nichte waren und dann nachts betrunken, halbnackt durch die all diese wunderbaren, emotionsgeladenen, positiven Erinnerungen kommen hoch. Und man ist dann überzeugt, nie mehr wieder jemanden zu finden, der so ist, der einen so spüren lässt, mit dem man solche Erinnerungen teilen kann. Und psychologisch betrachtet ähnelt dieses Tief tatsächlich einer Trauerphase. Also wir verabschieden uns nicht nur von einer Person, sondern auch von einer gemeinsamen Zukunft, die wir erträumt hatten, ja, von einer Vision, von einem Bild, von etwas, von dem wir im Zweifel dachten, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und es macht zack Es ist nicht mehr das Amen in der Kirche. Es ist nicht mehr so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ich lese aktuell gerade ein Buch über so Verluste. Also dort geht es eigentlich mehr so um den Tod. Aber es hat dort so eine schöne Formulierung drin. Dort schreibt er, dass nach solchen Verlusten, egal ob das Trennungen sind oder Todesfälle, dass es so scheint, dass das frühere Leben immer noch irgendwo existiert. Aber man findet nie mehr einen Weg zu ihm zurück.
Aha.
Ich finde, so fühlt es sich an. Oder? Ich finde, das ist so ein schönes Bild. So, dass man malt sich so aus, was alles noch hätte können sein und was man eben alles noch geplant hat. Und es ist wie, als würde so das Leben an einem vorbeiziehen. Und man weiss, das wird ich nicht leben. So wird es nicht sein. Und gleichzeitig findet man in dieser Auswegslosigkeit aber kein Weg mehr dorthin zurück, wo man hat ja den Kontrollverlust, dass man dem ausgeliefert ist, dass der andere Mensch das nicht mit leben mit ihm.
Mhm, ja.
Und das ist so brutal. Und das tut so weh. Und das führt zu dem Teuf, wo dann eben für viele sich so existenziell anfühlt. Und eben gerade, wenn du dort nicht die Ressourcen hast und die Unterstützung findest und das vielleicht eben zum ersten Mal durchmachst, dann kann das eben sehr, sehr gefährlich werden, denn auch, dass du sagst, ich kann so nicht weiterleben.
Ja, das ist so. Und eben solange die Hoffnung noch da ist, die Hoffnung ist wie so ein Kleber. Solange die Hoffnung da ist, glaube ich es nicht. Mhm. Ist es nicht erledigt, habe ich nicht damit abgeschlossen. Mhm. Und solange wir in eine möglicherweise sehr fiktive, hoffnungsvolle Idee von was sein könnte, noch rein investieren mit unseren Gedanken und unserer Zeit und allem Möglichen, solange werden wir nicht vollständig bereit für Phase 5 sein.
Mhm.
Also für die Neuorientierung und den Neuanfang.
Also man muss wirklich durch die Scheiße nochmal.
Man muss durch die Scheiße. Man muss sie sich angucken und auch benennen, ja, die stinkt jetzt.
Mhm.
Und die Scheiße sieht scheiße aus. Wir gehen jetzt mal von den Fäkalien weg. Und wirklich auch realistisch bleiben. Was sind denn die Fakten? Was genau sind die Fakten und nicht, was könnte sein? Also im Konjunktiv leben in einer Trennungsphase hilft nicht für die Verarbeitung.
Nein.
In der Phase der Neuorientierung, also ja, irgendwann mal nach Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, wird dann die Welle der Emotionen schwächer. Die wird übrigens sowieso nach ungefähr 3 bis 6 Monaten ja viel, viel schwächer. Die Gedanken an den oder die Ex verlieren dann auch ihre Allmacht. Die Hoffnung wird vielleicht von wenig auf nicht mehr reduziert. Der Blick geht wieder nach vorn. Neue Routinen, neue Hobbys, neue Perspektiven. Also diese Phase ist wirklich eine wundervolle Chance, sich ein neues Lebenskonzept zu entwerfen. Man spürt auch wieder mehr Vertrauen zu sich, vielleicht auch richtig Lust auf was Neues. Vielleicht ist es eine Chance, so alte Zöpfe abzuschneiden, die man wirklich auch gar nicht so gern hatte an sich. Oder wenn man so nochmal reflektiert hat, okay, das und das habe ich gespiegelt bekommen an meinem Verhalten beispielsweise, was der Grund ist für die Trennung. Möchte ich daraus was mitnehmen? Hm. Möchte ich mich damit beschäftigen und das bearbeiten? Wenn es vielleicht ein toxisches Verhalten ist, das eigentlich niemandem dienlich ist, auch nicht mehr selber. Also wirklich hingucken, annehmen, das ist jetzt die Situation und sich überlegen, was würde mich denn exciten? Und dann einfach loslaufen.
Mhm.
Einfach mal loslaufen.
Und es kann auch eine neue Frisur sein.
Ist ja es auch, kann auch ist ja auch und so ist auch bei vielen eine neue Frisur.
Apropos alte Zöpfe abschneiden, gell?
Genau.
Ja.
Hatte ich übrigens auch letztens eine Person in der Praxis, die dann mit neuer Frisur gekommen ist.
Aber da ich finde es noch schön. Weißt du, eben die Veränderung, die man im Innen erlebt, dann auch im Aussen wollen, sichtbar zu machen. Oder eben auch sich einen neuen Wohnraum schaffen, also irgendwie neu einrichten.
Ja.
ich finde, du hast ja ganz viele Möglichkeiten, dass man das auch spürbar macht, so im Aussen oder so.
Ja. Ich mache nochmal eine andere Klammer auf, was ich sehr, sehr spannend finde. Also wenn wir an Beziehungen denken, in der zwei Menschen sind, dann bricht ja dadurch, durch die Trennung, extrem viel weg. Also dann bricht diese eine romantische Bezugsperson weg. Mhm. Es gibt einen Unterschied zu polyamoren Beziehungen und es gibt auch einen Unterschied bei Menschen, die in offenen Beziehungen oder in nicht exklusiven Partnerschaften leben. Magst du dazu kurz was sagen, was genau die Unterschiede sind und warum die es vielleicht auch ein bisschen leichter haben könnten?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den monogamen Beziehungen. Also da ist es ja meistens so, dass der Partner, Partnerin so wirklich die Hauptbezugsperson ist. Sehr, sehr vielen Lebensfragen. Und eben auch, wenn es darum geht, irgendwie mit zu regulieren, für mich zu sorgen, jemand, der immer da ist und so. Also es ist sehr halt beschränkt auf die Person. Und gerade auch noch mehr, wenn es irgendwie so eine symbiotische Beziehung ist, wo man mehr oder weniger als eins durch die Welt geht, dann fühlt man sich dann wirklich so, als wäre ein Teil von einem selber jetzt wie gestorben. Und als wüsste man gar nicht mehr, wer man ist. Und wie man durch das Leben soll gehen, ohne dass die andere Person Teil davon ist. Also da kommt es dann auch noch darauf an, wie verwoben sind jetzt die beiden Leben. Aber das ist so eine von der Herausforderungen bei der Trennung ihrer monogamen Beziehung. Und jetzt so bei polyamoren Beziehungen ist es ja so, dass es mehrere Bindungen gibt gleichzeitig. Und zwar eben nicht nur sexuelle Natur, sondern vor allem emotionale Natur. Also eben so ein Polykül. Und der Vorteil hier ist, dass man natürlich, wenn man sich trennt von jemandem, dann ist es so, dass bei einer Trennung von einer Beziehung natürlich nicht die gesamte emotionale Versorgung zusammenbricht. Also es hat noch andere Beziehungen und die können sehr viel Halt und eben auch sehr viel Stabilität geben. Die Herausforderung kann aber auch sein, dass es eine komplexe Loyalität und Kommunikationsdynamik gibt, wo der Schmerz auch nochmal verteufeln kann. Also da kommt es auch darauf an, wie das Polykül auch aufgebaut ist, wie viel die Leute auch miteinander zu tun haben, wie das verwoben ist. Und es kann natürlich auch sein, dass der soziale Rückhalt nicht so gegeben ist. Also das ist ja nach wie vor eine Beziehungsform, die viel Diskriminierung erfährt, wo zum Teil ja auch belächelt wird oder wo dann eben genauso der Vorwurf kommt, ja, aber du hast ja noch 3 andere, also weißt du, so, stell dich nicht so an, so in dem Sinn, und es wird so ein bisschen belächelt. Und der Herzschmerz kann aber genau gleich erlebt werden und es können genau die gleichen Phasen jetzt durchgemacht werden, wie bei einer monogamen Beziehung, die aufgelöst wird. Und bei offenen Beziehungen oder so nicht exklusiven Partnerschaft kann es sein, dass Trennung oft weniger mit so Alltagsverlusten verbunden ist. Also je nachdem halt auch, ob man zusammen gelebt hat oder nicht. Denn so das Gefühl von der Zurückweisung und von der Ablehnung kann aber gleich bleiben, obwohl das ja wie ein Teil ist von dieser Beziehung, dass man auch sexuelle Interaktionen mit anderen Leuten hat, ist das ja gleich etwas gewesen, wo der Selbstwert nicht tangiert hat in der Regel. Also, dass so, du bist gleich mein Partner, meine Partnerin und kommst immer wieder zurück. Mhm. Also, die Verletzung kann halt gleich stattfinden. Und auch hier haben wir sicher das gleiche Thema mit dem Rückhalt im sozialen Umfeld, das nicht zwingend gegeben ist. Oder dass man sogar den Vorwurf gehört, ja, ist ja logisch gewesen bei dieser Beziehungsform. Was hast du gedacht? Natürlich verliebt sich er sei in jemand anderes oder wird das nicht auf Dauer sein oder das ist ja eh der erste Schritt zur Trennung gewesen, so die Öffnung von der Beziehung. Also auch die Vorurteile, oder, die umgeistern, genau. Die dann dazu führen, dass einem Liebeskummer fast abgesprochen wird. Und das finde ich etwas ganz Schlimmes.
Ja, da sind wir auch wieder so bei den gesellschaftlichen Themen, oder? Dass mancher Liebeskummer nach wie vor irgendwie als als relevanter oder als wertvoller oder als echter bewertet wird und ein anderer nicht so. Einfach aus dem Unverständnis heraus.
Ja, ja. Oder würde halt anders ausgesehen aus der Liebeskummer, die auch in der Popkultur so dargestellt wird. Mhm.
Oder den wir selber leben.
Ja, ja.
Dann kommen wir mal zu den Bewältigungsstrategien. Was kann man also tun, wenn das Herz gerade Feuer fängt, und zwar im negativen Sinne, und man sich fragt, wie man diesen Schmerz überhaupt jemals überleben soll? Ich möchte gern starten mit so ein paar akut, wie sagt man, SOS, Soforthilfe-Strategien, und dann gehen wir auf noch mittelfristigere und nachhaltigere Strategien ein. Mhm. Was würdest du denn sagen, was hilft gerade akut in Momenten, in denen der Schmerz sehr, sehr übermächtig wirkt?
Also ich würde sagen, generell hilft alles, wo es hat ja so etwas Dranghaftes, oder so die Gedanken, die Emotionen und so, es hat so etwas Einnehmendes und man kommt wie nicht daraus raus.
Ja.
Mega fest, etwas Obsessives. Und dort hilft halt immer so ein Wechsel, wo von außen herbeigeführt wird, was die Sinneswahrnehmung ablenkt.
Ja.
Also sei das kaltes Wasser, also kalt duschen oder schon nur über die Handgelenke laufen oder in etwas Sauers reinbeissen, also in eine Zitrone reinbeissen oder Chili essen oder irgendwie das Gesicht in ein Eisbad. Alles, was dich rausnimmt aus dem, hilft mega.
Ich kann mir vorstellen, jetzt hören manche so zu und denken, what the fuck, Chili, Eisbad, Zitrone? Ich gehe doch wieder zu Ben & Jerry's zurück.
Ja. Also es geht ja nur darum, nicht, dass man sich quält, sondern dass man eben so die Dranghaftigkeit von diesen Gedanken eigentlich wie kann gehen kann.
Ja.
Und das machst du, indem du das ganze System mal so durchschüttelst schnell. Also das kann mega helfen. Es kann aber auch sein, dass es eben eher zusagt, dass man sich so ein bisschen groundet, also dass man in sich erdet, also in Form von einer Meditation oder von bewussten Atemübungen, also dass man eher in eine Ruhe reinkommt, gerade wenn man zum Beispiel so ein bisschen sich sehr aktiviert fühlt oder sehr unruhig fühlt, dass man eher die Strategie fährt, das kann auch etwas sein. Oder dass man sich ganz bewusst Zeit nimmt, also dass man sich herhockt und mal eine Stunde lang aufschreibt, warum haben wir uns getrennt? So, was fühle ich jetzt gerade? Wie geht es mir gerade? Und dass man das jetzt mal alles zu Papier bringt und los wird, so ganz so ein bewusster Umgang damit, aber es nachher auch wieder beiseite schiebt und sagt, es steht alles dort.
Ja.
Ich muss jetzt nicht mehr darüber nachdenken, es ist alles auf dem Blatt Papier.
Das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also diese, wir können es eigentlich fast Trauerinsel nennen, dass wir nicht omnipräsent den ganzen Tag über am Leiden sind und immer wieder, und das ist ja leider so, genau dieselben Gedanken haben, sondern dass wir sagen, heute zwischen da und da Uhr ist meine Trauerstunde und die ist befristet. Ja. Und da hocke ich mich hin, finde es total schön, genau, entweder schreibe ich was runter oder ich heul einfach. Ich lasse einfach alles kommen, was kommen will. Und begrenze das aber, dass es nicht ins Endlose übergeht und mach dann ganz bewusst etwas anderes. Also ganz bewusst einen Schritt wieder ins Tun, sei es Sport, spazieren gehen, was lesen, was im besten Fall auch in einen anderen Raum gehen oder einen anderen Ort.
Ja, oder eben, wenn man merkt, okay, das ist irgendwie alles nichts für mich, ich muss irgendwie können darüber reden, dass man dann jemandem anruft und dann sagt, ist das okay, wenn ich mit dir schnell noch über die Situation rede oder über mein Gefühl oder was mich jetzt beschäftigt. Und frage, ob sie gerade auch die emotionale Kapazität hat für das, finde ich auch wichtig. Und ich habe mal gelesen, dass anscheinend so 7 Minuten schon mega helfen. 7 Minuten, wo man einfach einander schenkt, wo man ganz bewusst irgendwie einander zulässt und dem Raum geht, dass das schon eine mega Erleichterung kann geben.
Ja.
Und was ich auch finde, was so fest hilft, sind Erinnerungen wegen Raum. Und zwar nicht nur Fotos und so direkte Sachen, sondern alles, was einem an die andere Person erinnert. Also das kann auch ein Möbelstück sein. Das kann auch irgendein Geschenk sein, das man mal bekommen hat. Oder ein Kleidungsstück oder was auch immer. Also so das...
Ein Tattoo.
Ja, ein Tattoo ist wahrscheinlich ein schwierig, aber...
Hör mal überkleben, temporär.
Nein, weil man wird so ständig getriggert. Und das ist wie ständig wirklich so Salz in die Wunde streuen.
Ja. Und auch hier, das gelingt vielen nicht so gut aus berechtigten Gründen. Man erinnert sich so, so gerne an die gute Zeit. Oft sind ja die Erinnerungsstücke auch gekoppelt an was Schönes, an schöne Erinnerungen, an schöne Gemeinsamkeiten. Und das dann wegzumachen, gerade am Anfang, übers Herz zu bringen, fällt sehr schwer. Aber so im Sinne von SOS-Strategie, es lohnt sich wirklich.
Ja. Was ist, rammst du wirklich jedes Mal selber noch den Dolch in die Magengegend?
Ja. Das waren mal so die Akutstrategien. Jetzt würde ich einfach mal darauf aufbauen. Und an alle, die uns jetzt zuhören, das sind alles Angebote. Ja, für die eine oder andere Person funktionieren vielleicht alle, für die anderen nur ein paar, vielleicht auch nur ein oder zwei. Wir öffnen mal den Blumenstrauß, fachen den mal auf und besprechen mal verschiedene mögliche Tools und Ansätze, die so Körper und Kopf eine schnelle Entlastung geben. Zum Wegräumen der Erinnerungsstücke hören jetzt viele auch nicht so gerne, aber wirklich eine radikale Kontaktpause. Und ja, Funkstelle ist wirklich hart, aber blockt Social Media, versucht nicht wegen irgendwelchen Vorwänden doch Kontakt aufzunehmen. So, hast du die Katze jetzt gefüttert oder nicht? Also wir verarschen uns da teilweise auch selbst. Und die Regel sollte sein, kein Kontakt. Nicht stalken, nicht zurück in Nachrichten gehen, sondern wirklich ein kalter Entzug machen, was das angeht. Weil jeder Blick auf diese Erinnerung reißt die Wunde neu auf.
Ja, und das ist auch wieder etwas, wo die Mel Robbins, die kennen vielleicht ein paar, auch immer wieder sagt, dass Menschen, die nicht über ihre Ex-Partner, Partnerin hinwegkommen, machen genau das. Immer wieder. Immer wieder Sprachnachrichten hören, Fotos anschauen, Nachrichten lesen, Kontaktaufnahmen. Also, dass du sie wie in deinem Leben behaltest, aktiv.
Genau.
Und dass dein Nervensystem das eben nicht kann neu lernen kann, wie das ist, ein Leben ohne die Person.
Ja, und die Fakten sind aber, eine Trennung ist passiert, Entscheidungen sind gefallen und diese ganzen Herangehensweisen, die du jetzt beschrieben hast, sind ja wie Zement, den wir uns über die Füße kippen, damit wir bloß keinen Schritt nach vorne machen können. Also wir zementieren uns da richtig schön an diesen Ort des Trauerns und der Hoffnung. Ein anderer Punkt ist Trauer zulassen und sich auch Zeit geben, weil Heilung von der Trennung soll und muss kein Sprint sein. Und wenn man sich da Druck macht, schnell drüber hinwegzukommen, dann wird's oft nur noch schlimmer. Oder dann ist es erstmal besser, holt einen aber wieder ein. Und Trauerstunde als Beispiel haben wir ja schon genannt. Gerne da weinen, schreiben, Musik hören, ist alles erlaubt. Auch Leute dazu holen, die man gern hat, die einem vielleicht auch körperlich ein bisschen Zuneigung, Nähe geben können.
Ja, und auch, ich finde auch das so Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge. Also es dauert so lange, wie es dauert.
Ja.
Und es wird besser. Und es ist, also Zeit hilft. Das ist einfach ein Fakt.
Und hier möchte ich so gerne kurz die Unterscheidung machen von Selbstmitgefühl zu Selbstmitleid. Was wir in der Tendenz öfter haben, wenn uns sowas passiert, ist Selbstmitleid. Ich bin so eine Arme, wie kann mir das nur passieren? Scheiße, scheiße, scheiße. Und Selbstmitleid ist nicht, was wir wollen. Wir wollen Selbstmitgefühl. Und Mitgefühl ist das, was wir häufig mit Menschen haben, die wir sehr gern haben. Also Mitgefühl mit jemandem, wenn wir zum Beispiel empathisch auf eine Situation reagieren, aber nicht die Emotionen annehmen, sondern wirklich wie so eine beste Freundin oder ein bester Freund die Person im Schmerz sehen und gut zusprechen, Liebe geben, von innen heraus dann in dem Fall, also selbst Mitgefühl. Der Punkt Körpernutzen, ich glaube, der lohnt sich's nochmal anzusprechen. Also nicht nur den Körper aussetzen an neue Empfindungen wie Wasser oder Kälte oder Wärme, sondern auch in Bewegung kommen, energielos werden, eine Runde joggen, eine lange Runde spazieren gehen, in die Sonne gehen, Sonnenstrahlen aufnehmen, in den Regen gehen, tanzen, laut singen, in den Wald gehen und mal schreien, weil der Körper hilft, Gefühle zu regulieren. Und den allermeisten geht's danach viel besser.
Ja, und geht im Selbstmitleid, wo ja eben so extrem passiv sind.
Ja.
Weißt, so das Umliegen, sich bemitleiden, das, ja, und dort irgendwie aktiv dagegen zu wirken und zu sagen, ich gehe jetzt einfach eine Stunde in den Wald laufen. Das wird einen riesen Unterschied machen, wie man sich fühlt, mental und physisch.
Dann ganz wichtig ist Zeit mit Menschen verbringen, die einem gut tun. Ob es am Telefon ist, noch viel besser physisch, aber ganz wichtig, vereinbart ungefähr, wie lange das gehen darf und auf jeden Fall, ob die andere Person gerade Kapazität hat. Also einfach so mit der Tür ins Haus und alles schwarz malen und den ganzen Rucksack mit reinbringen, da muss jemand drauf vorbereitet sein. Und da einfach ganz kurzen Contracting machen und dann gibt es ganz sicher genügend Herzensmenschen, die einem wieder Energie geben können, die einen zum Lachen bringen, die vielleicht einfach für einen kochen, was zu trinken mitbringen. Und Studien zeigen, dass soziale Unterstützung ist ein absoluter Schutzfaktor und Heilungsfaktor nach Trennungen.
Ja, das glaube ich.
Und wer niemanden physisch in der Nähe hat, bucht euch eine Massage, geht irgendwo hin, wo Körperkontakt zustande kommt. Weil auch wenn es eine Berührung von einer fremden Person ist Berührung und es wird gut tun. Also all das hilft, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen und zu spüren, ich bin nicht allein, ich kann mich halten, ich bin liebenswert, weil ich habe den Beweis. Es gibt da Leute, die mit mir Zeit verbringen und die mir was Gutes tun. Ja, dann noch Thema Suchtmittel. Ja. Wird ja auch immer so suggeriert in Film und Fernsehen, dass so die saffern, die saufen sich erstmal ein richtig hinter die
Binde.
Die kippen sich ein richtig hinter die Binde, genau. Alkohol und Drogen sind für manche sehr verlockend, weil sie im ersten Schritt mal Symptome mindern oder uns betäuben. In einem zweiten oder in allen weiteren Schritten verschieben Drogen und Alkohol eigentlich nur den Schmerz nach hinten oder verstärken ihn sogar langfristig, je nach Suchtmittel.
Also Alkohol hat ja oft die Tendenz, dass wenn man viel trinkt, dass dann der Schmerz eigentlich noch vergrößert wird. Und dass so die Emotionen so richtig durchdrücken und dass es dann nach dieser anfänglichen Euphorie eben durch Dopaminausschuss und so durch Alkohol, dass dann eben gleich das Loch kommt, wo man reingeht und dann kann es sich noch viel schmerzhafter und intensiver anfühlen.
Ja,
absolut. Oder auch bei Substanzen, wenn man so stimmungsaufhellende Sachen nimmt und dann am nächsten Tag zum Beispiel ein Low hat,
ja,
dass es sich dann auch nochmal viel schmerzhafter, schlimmer anfühlt.
Ja. Zum Schluss, und sozusagen als Wrap-up und nicht als Reflexion, sondern nochmal so in, wenn dann dieser Schmerz überwunden ist, wie kann ich mich denn selbst stärken und loslassen? Also wie komme ich wieder bei mir selbst an? Und da ist Credo Nummer 1 ganz sicher den Selbstwert stärken. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel aufschreibt, was einen unabhängig von Beziehungen ausmacht. Also welche Stärken hat man, welche Erfolge kann man verzeichnen im Leben? Was sind so Lieblingsqualitäten von einem selbst? Und sich nochmal klar machen, mein Wert hängt nicht an der Ex-Beziehung oder an der Bewertung der Person aus meiner Ex-Beziehung. Das kann man auch googeln, man kann dazu Kurse machen, man kann dazu wunderbare Bücher lesen, aber einfach mal so als Stichwort Selbstwert stärken und sich selbst wieder wertvoll fühlen.
Ja, das wird besprochen auch mit jemandem, aus meinem weit entfernten Umfeld, wo auch durch eine schwierige Zeit geht. Und wir haben dann eigentlich beide gesehen, dass so vulnerable Momente im Leben auch immer eben Opportunitäten sind, nochmal Wunden aus der Kindheit, die man immer noch mitdreht, die ja eben viel mit dem Selbstwert gekoppelt sind, dass man die nochmal ganz bewusst bearbeitet, weil man sich vielleicht sonst auch ein Leben geschaffen hat und Mechanismen geschaffen hat, wo man die vielleicht weniger spürt, aber sie sind immer noch Teil von einem. Und da sind sie halt jetzt offen und dementsprechend kann man sich auch wirklich damit befassen. Und da gibt es so viele gute Arbeitsbücher dazu.
Ja. Oder wer professionell begleitet werden möchte, natürlich auch eine Therapie machen.
Ja, absolut.
Was ich auch ein tolles Tool finde, ist so ein Abschiedsritual. Zum Beispiel einen Brief schreiben, in dem man alles sagt, was man noch loswerden will, aber man schickt den nicht ab, sondern man verbrennt ihn oder schmeißt ihn irgendwo in Fluss oder vergräbt ihn. Also da geht es eher um symbolische Abschied nehmen innerlich und damit bringt man erstens mal Klarheit in die Gedanken, aber man lagert sie auch aus, also man schafft innerlich Platz dadurch und schürt nicht wieder neuen Groll, sondern es ist wie so ein sich auskotzen oder bereinigen. Vielleicht gehören dazu auch so ein paar Fragen oder für die journalen, ist es vielleicht jetzt was Interessantes so in der Reflexion, sich zu fragen, was habe ich denn gelernt? Welche Muster habe ich erkannt? Welche Wünsche habe ich für meine Zukunft? Und so kann aus Schmerz auch eine Ressource werden. Oder sich zu überlegen, genau, was habe ich über mich gelernt und welche Art von Beziehungsmensch wünsche ich mir denn für die Zukunft? Und sich das mal aufschreiben und auch aufzuschreiben, aus welchem Grund. Und welche Art von Beziehungsmensch möchte ich in Zukunft sein? Für jemanden, falls ich wieder jemanden kennenlerne. Dann Kontext wechseln. Es gibt viele, die sehr, sehr gerne so, also Haare hatten wir schon, zum Friseur, Friseurin gehen. Reisen und was Neues entdecken. Also Tapetenwechsel wirkt oft Wunder, neue Orte, neue Menschen, neue Eindrücke, die einen so aus der alten Geschichte rausbringen, neue Hobbys, die in Anführungszeichen neu gewonnene Zeit auch in Freundschaften vertiefen oder in Dinge, die man schon immer mal machen wollte oder ganz neue Visionen entwickeln, Wünsche für die Zukunft, nicht in Bezug auf Partnerschaft, sondern vielleicht für einen Job. Vielleicht ist mir jetzt viel klarer, was ich noch erreichen will, was vielleicht auch mein Selbstwert stärkt. Also wie möchte ich eigentlich meine berufliche Zeit verbringen? Wie möchte ich meine Freizeit verbringen? Was möchte ich mir an persönlicher Entwicklung noch gönnen? Dann würde ich an dieser Stelle gerne abschließen. Wir erkennen an, dass Trennungen wirklich hart sind. Hart sein können für die meisten, dass sie körperlich spürbar sind, emotional intensiv, manchmal sogar traumatisch, aber sie sind auch eine Chance. Wir lernen, unsere Gefühle zu spüren, unsere Muster zu erkennen, unser Selbstwertgefühl neu zu stärken. Und wer sich Zeit nimmt, Trauer zulässt, auf sich selbst achtet und Unterstützung sucht, kann aus Liebeskummer auch wachsen. Und letztlich geht es darum, Schmerz annehmen, ihn irgendwann loslassen, sein lassen und Raum schaffen für Neues. Und vielleicht irgendwann auch wieder für die Liebe oder eine romantische Beziehung.
Sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist eine wichtige Episode, wo wahrscheinlich auch viel geteilt wird oder viel gelost wird, auch gerade in akuten Phasen.
Ja.
Und ich hoffe, es hilft.
Das hoffe ich auch. Das wünsche ich mir wirklich sehr. Jetzt war es ja heute so ein kleiner Dämpfer.
Ja.
Machen wir wieder Party in 2 Wochen?
Wir machen Party. Yeah. Und zwar, es gibt so ein Forschungsteam, wo sich die Frage annimmt, was macht eigentlich grossartigen Sex aus? Und ich schaue mir das mal genauer an.
Fantastisch. Ach, wunderbar.
Ja.
Und mit gross meinst du was?
Grossartig. Nicht groß.
Nicht groß. Dann freuen wir uns schon drauf. Nächstes Mal vielleicht mit Kürbissuppe.
Ja.
Wir sind ja immer und näher
Maroni.
Am Herbst. Maroni. Das ist übrigens mein absoluter Favorite.
Jetzt hat man Maroni in Deutschland.
Ja.
Ja. Maronen.
Esskastanien.
Esskastanien.
Hier so geröstete Maroni. Da könnte ich
Liebe.
I could die. herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt und hoffentlich auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Wir freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es um die großartige Sexparty geht. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir lernen werden. Und wir verbleiben mal mit freundlichen Grüßen. Ich trenne mich von Caro jetzt mal für den heutigen Abend. Sie darf die Katze behalten.
Ja, merci vielmals.
Ich nehme dafür die Kaffeemaschine mit.
Komm zurück.
In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.